Also ich bezeichne meinen Fall als den ersten Fall von Berufsverbot seit der Rücknahme der radikalen Erlasse. Man kann durchaus sagen, dass der Verfassungsschutz für die TU Ghostwriting betrieben hat. In einer antifaschistischen Tradition können wir uns nicht auf den bürgerlichen Staat verlassen. Der bürgerliche Staat hat überhaupt keine Probleme gehabt, den Faschismus zu tragen.
Klassentreffen. Der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David. Benjamin Ross ist Geoinformatiker und Aktivist. 2022 bewarb er sich auf eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München und wurde angenommen. Dann äußerte der bayerische Verfassungsschutz Zweifel an seiner Verfassungstreue und verhinderte so seine Einstellung. Benjamin klagte dagegen. 2024 unterlag er vor Gericht und hat nun ein de facto Berufsverbot auferlegt bekommen, das verhindert, dass er im öffentlichen Dienst angestellt werden kann.
Wir sprechen heute über Berufsverbote und man kann das Thema aus vielerlei Warte angehen. Ich habe dich heute hier, weil ich glaube, dass das sinnvoll ist, das auf einer persönlichen Ebene zu beginnen. Also zu sagen, man kann da mit verschiedenen Expertinnen über das Thema sprechen. Was sind eigentlich Berufsverbote? Das machen wir heute auch, aber aus einer Perspektive, die die eigene Betroffenheit oder die eigene Beteiligung daran nicht verschweigt. Vielleicht so Sprung ins kalte Wasser. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was hast du mit Berufsverboten zu tun?
Das Thema Berufsverbote ist natürlich grundsätzlich etwas, was in der politischen Linken ein Thema ist, das immer da ist, also historisch betrachtet und aus einem Bewusstsein heraus, dass es eine Geschichte dazu gibt. Das heißt also, ich kannte diese Form der Repression kannte ich natürlich schon vorher, bevor es mich selber betroffen hat, aber die Frage zielt ja darauf ab, was mir passiert ist. Und um es ganz konkret zu machen, ich habe mich im Januar 2022 als Geoinformatiker, der ich bin, an der TU München beworben, am Lehrstuhl für Kartografie und visuelle Analytik bei Professor Liu Meng. Und das habe ich gemacht, nachdem ich eine zweijährige Fortbildung gemacht habe in der Geoinformatik. Also ich hatte mich im Kontext von Corona, hatte ich mir überlegt, was mache ich jetzt eigentlich für den Rest meines Lebens so. War ja eine gute Zeit dafür und dann habe ich mich für so ein Fernstudium entschieden und habe mich dann 2022 angefangen zu bewerben und auch mit Optimismus und Enthusiasmus zu bewerben. Und dann gab es diese Stelle. Bin dort eingeladen worden zu einem Gespräch und war auch relativ schnell klar, dass es passt. Den Kolleginnen dort und auch der Professorin war es auch sehr wichtig, dass man einen guten Umgang mit Studierenden hat, dass man eine gewisse Perspektive, also eine internationale Perspektive auf die Gesellschaft hat, weil an dem Lehrstuhl sehr viel internationale Studierenden eben auch sind. Und dann war es soweit, dass sie mir eine Mail geschrieben haben, ja, wir haben uns für Sie entschieden, kommen Sie bitte zu den weiteren Angelegenheiten ins Sekretariat. Und dann habe ich mich mit der Kollegin aus dem Sekretariat zusammengesetzt und habe die Bewerbungsunterlagen nochmal durchgeschaut und vorbereitet, weil an den Universitäten ist es ja so, dass die Professorin zwar entscheiden darf, wen sie grundsätzlich haben möchte an ihrem Lehrstuhl, aber die letztendliche Entscheidung trifft die Personalabteilung an der Universität.
Und ist dann nur noch eine Formalie eigentlich? Oder?
Normalerweise ist es eine Formalie, ja. Also man stellt da alles zusammen, schickt es der Personalabteilung, die Personalabteilung schaut drüber und dann hat man dann seinen Job. In Bayern ist aber eine Besonderheit an dieser Stelle, tritt da auf den Plan. Und zwar muss man für diese Formulare muss man zwei Blätter ausfüllen. Auf dem einen Blatt steht drauf, dass die Personalabteilung um Erlaubnis fragt, Informationen über die Person, also über die anzustellende Person bei den Verfassungsschutzbehörden einholen darf. Und dann gibt es ein weiteres Blatt, wo man ankreuzen soll, in was für Organisationen man Mitglied war oder ist. Und das sind, da werden halt verschiedenste Organisationen aufgelistet. Das ist ein mehrseitiges Dokument. Da sind islamistische Organisationen, faschistische Organisationen drauf, aber eben auch linke Organisationen drauf. Und bei mir war es so, dass ich nach wie vor Mitglied der Roten Hilfe bin. Ich war Mitglied der Linkspartei und des SDS. Die Linkspartei stand bis vor kurzem auch noch mit auf dieser Liste, aber ich musste halt an der Stelle mich entscheiden, ob ich ankreuze, dass ich in diesen Organisationen Mitglied war oder bin. Und habe mich dann auch entschieden, das zu tun, weil ich in München zumindest in den politischen Kreisen der Behörden bekannt war und ich nicht irgendwie riskieren wollte, dass sobald ich die Stelle habe, dass mir dann vorgeworfen wird, ich hätte mich hineingelogen und dann ich noch einen Prozess am Hals habe. Also habe ich gesagt, ja, ich war Mitglied im SDS und bin Mitglied in der Roten Hilfe und wir haben es dann abgeschickt und ab dem Zeitpunkt war mir so ein bisschen klar, okay, das könnte problematisch werden, aber ich habe halt erstmal aufs Beste gehofft und habe gesagt, okay, vielleicht ist es nicht so dramatisch. Und es ist ja auch nur, war ja auch nur eine Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Also es war niedrigster Dienstgrad sozusagen. Mhm. Und dann hat das Ganze erstmal gedauert. Ich hätte eigentlich Mitte März anfangen sollen zu arbeiten und wir hatten bis dahin aber nichts.
22?
Gehört. Das war 22, genau. Und hatten bis dahin aber nichts gehört von der Personalabteilung. Und da hat es mir dann so langsam geschleiert, okay, da könnte was nicht in Ordnung sein. Oder sie versuchen da zu schauen, was Sache ist. Und es hat dann bis Ende April gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Und diese Antwort war ein Schreiben vom Verfassungsschutz mehr oder weniger, dass die TU mit Stempel und Logo versehen hatte, wo mir 6 Fragen zur Stellungnahme vorgelegt worden sind. Ich sollte Stellung beziehen zu meiner Mitgliedschaft in den Organisationen, warum ich dort Mitglied war, warum ich immer noch Mitglied bin, ob ich beweisen könne, dass ich kein Mitglied mehr sei in der einen Organisation. Dann wurden andere Organisationen aufgezählt, die nicht zur Abfrage standen, wie zum Beispiel die Marxistische Jugend München und Rio Klasse gegen Klasse. Dann wurden mir Vorhalte gemacht, dass ich mich in Texten, die ich veröffentlicht habe, halt zu bestimmten Positionen positioniert habe, wie Rassismus, Kapitalismus, Polizeigewalt und solche Sachen.
Also richtig, da und da in dem und dem Kontext schreiben sie die und die Formulierung oder so? Also wurden richtig mit Zitaten gearbeitet und so?
Ja, an der Stelle noch nicht, aber okay. Es wurde halt, ich sollte mich halt beziehen zum Beispiel zu der Frage, wie ich die Durchsetzung politischer Ziele mit Gewalt beantworten würde. Oder wie ich mich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verhalte und so weiter. Und das war Ende April und an der Stelle habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das nicht alleine machen, ich brauch Unterstützung und habe mir anwaltliche Hilfe geholt und zwar über den Verdi-Rechtsschutz, der mir dann auch relativ schnell gewährt worden ist und habe dann angefangen, zusammen mit denen mit den Anwälten, die mir da zur Seite gestanden haben, diese Stellungnahme zu beantworten. Und das Ganze, um das jetzt mal abzukürzen, hat sich halt bis Ende August 2022 hingezogen, bis ich dann letztendlich die Absage erhalten habe, dass ich nicht genommen werden würde.
Von der Uni dann?
Von der Uni, ja. Und zwar nicht nur von der Personalabteilung, sondern vom TUM-Kanzler, also das ist quasi der Chef der Personalabteilung. Und da waren tatsächlich einige Aussagen drin, die wir schon damals für sehr problematisch gehalten haben und weswegen wir letzten Endes dann uns auch dazu entschlossen haben, gemeinsam mit meiner Anwältin, es war die ehemalige Justizministerin, also Bundesjustizministerin Hertha Dorbjörg-Melin, mit der zusammen haben wir uns entschieden, dass wir dann Klage einreichen, dann beim Arbeitsgericht, weil die TU München in diesem ganzen Prozess, der mehrere Monate gedauert hat, nicht nur fragwürdige politische Entscheidungen getroffen hat, sondern auch mir nicht mitgeteilt hat, dass während des gesamten Prozesses sie schon jemand anders auf die Stelle gesetzt haben. Und das ist halt arbeitsrechtlich ein großes Thema eigentlich. Das gilt nicht.
Mit dir rechtlich noch nicht entschieden war.
Genau, genau. Und sie hätten mir eigentlich die Möglichkeit geben müssen, darauf zu reagieren Rechtsschutz einzufordern. Und das haben sie nicht gemacht. Und da haben wir uns halt entschieden, okay, wir müssen da vorgehen. Und sie haben auch halt eigentlich ihre Aufgabe nicht richtig gemacht. Sie haben, also eigentlich steht ihnen laut auch Tarifvertrag zu, und das ist eigentlich auch eins der Themen, die wir ansprechen müssen, ist, dass laut Tarifvertrag sie eigentlich in der Pflicht sind, die die alles selbst zu prüfen, also alle, die ganzen Informationen, die ihnen vorliegen, selber zu prüfen. Und sie haben zum Beispiel in dieser Stellungnahme von mir verlangt, dass ich mich auf eine Situation beziehe, auf eine Demonstration, wo ich angeblich einen Polizeibeamten angegriffen hätte, ich lege da Informationen vor.
Sag mal ganz kurz, Sie Verfassungsschutz oder Sie Uni?
Ja, das ist die große Frage. Also, weil man kann durchaus sagen, dass der Verfassungsschutz für die TU Ghostwriting betrieben hat. Also, weil das, was in der, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Ding. Eine der Fragen in dieser Stellungnahme war, dass ich einen Polizeibeamten angegriffen hätte. Und ich hatte keine Ahnung, wovon sie reden, weil das hätte ich im Kopf noch gehabt, wenn ich einen Polizeibeamten angegriffen hätte. Und wir haben dann mit den Anwälten entschieden, dass wir zum Landeskriminalamt gehen, die Akten einsehen, weil sie ja gesagt haben, sie hätten was. Und da hat sich herausgestellt, dass auf einer Demo 2016 gegen Pegida Polizeibeamte mich gegriffen hätten, zu Boden geworfen haben, sich auf mich draufgekniet haben, mir mit dem Tod gedroht haben, denn sie haben mir gesagt, halt's Maul, wir schlagen den Schädel ein. Dann haben sie mich als Arschloch bezeichnet und ich hatte noch Verletzungen an den Händen. Und daraus hat der Verfassungsschutz dann die Informationen an die TU weitergegeben, ich hätte Polizeibeamte angegriffen. Und die TU hat das einfach ungeprüft übernommen und hat damit versucht, so ein Stigma aufzubauen, dass ich halt ein gewalttätiger Linksradikaler bin, der jetzt versucht, irgendwie an die TU zu kommen und dort Rambazamba zu machen oder sowas, genau. Ja, und also dieser ganze Mischmasch hat eben letzten Endes dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, das können wir nicht darauf beruhen lassen. Das ist eigentlich ein Berufsverbot, weil hier wird eine politische Entscheidung getroffen, mich nicht arbeiten zu lassen in einem Fachbereich, in dem ich fachlich mehr als geeignet gewesen wäre. Mhm. Genau, das war dann Stand August 2022.
Kurzer Abriss sozusagen. Das heißt, die Ablehnung wurde bestätigt dann, also... Oder wie ging es weiter bei dir rechtlich?
Rechtlich ging es halt, so weiter, dass wir Güteverhandlungen hatten und dann zwei Prozesstage. Am ersten Prozesstag wurde erstmal so das Arbeitsrechtliche abgearbeitet. Und am zweiten Prozesstag ging es dann um meine politische Positionierungen. Und dann gab es ein paar Wochen später, das war August 2024 dann schon, gab es eine Entscheidung vom Arbeitsgericht München, in dem sie meine Klage abgewiesen haben und der TU München Recht gegeben haben in ihrer Ablehnung mit der Begründung, dass die Zweifel, die die Personalabteilung hatte oder immer noch hat, würden ausreichen dafür, mich nicht einzustellen. Die Zweifel an meiner Verfassungstreue, das war eigentlich der springende Punkt.
Das ist durch damit das Thema, ne? Hast du rechtliche Handhabe noch, dagegen weiter vorzugehen?
Nein, die rechtliche Handhabe ist im Dezember ausgelaufen. Gemeinsam mit meinen Anwälten haben wir uns entschieden, da nicht weiter vorzugehen, also nicht in die nächste Instanz zu gehen, weil meine Anwältinnen und Anwälte eben befürchtet haben, dass ein ähnliches Urteil auf Landesebene quasi gedroht hätte und damit wäre bundesweit ein Präzedenzfall geschaffen worden, der quasi eine Situation ermöglicht hätte, überall Angestellte, also nach Tarifvertrag angestellte Kolleginnen und Kollegen wie anzustellende Beamte zu behandeln. Weil eigentlich ist dieses Vorgehen, solche Prüfungen durchzuführen, wie es in Bayern passiert, bundesweit eigentlich eher für Beamtinnen und Beamten vorbehalten. Und mir als jemand, der quasi als unterstes Glied in der im wissenschaftlichen Betrieb angestellt werden sollte, wird eben quasi dasselbe abverlangt wie einer Beamtin oder einem Beamten. Und das ist etwas, was meinen Anwälten quasi ein bisschen Angst eingejagt hat und gesagt hat, nee, das können wir nicht auf die nächste Stufe mitnehmen. Das würden sie auch Verdi nicht empfehlen. Mhm. Ja.
Ich glaube, wir müssen einmal kurz den Schwenk machen hin zu vorher kommen überhaupt, was sind Berufsverbote, was gibt es da für eine Kontinuität, was hat Deutschland für eine Geschichte mit diesem Thema, dass wir noch einmal genauer darauf eingehen. Ne? Also ganz kurz von mir, es gab den sogenannten radikalen Erlass 1972, korrigiere mich gerne, durch Willy Brandt unter anderem, wo einfach seither insgesamt gab es 3,5 Millionen Art Gesinnungsüberprüfungen, mehrere, also 2250 Nichteinstellungen, 256 Entlassungen von Menschen im Staatsdienst, deren Verfassungstreue angezweifelt wurde. Ne? Das ist so ein bisschen Resultat oder so reaktionärer Politik als Reaktion auf 68er Protestbewegung. Kannst du das ergänzen oder noch ein bisschen weiter ausführen oder auch korrigieren?
Ja, also Berufsverbote sind grundsätzlich erstmal keine Erfindung der Moderne, würde ich an der Stelle sagen, sondern es ist eine Weiterentwicklung vorangegangener systematischer Benachteiligung von bestimmten Schichten in der Bevölkerung, sagen wir es mal so. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass in der Geschichte waren es zum Beispiel grundsätzlich Frauen, die von verschiedensten Tätigkeiten ausgeschlossen worden sind. Aber das gilt auch für unterdrückte Völker, unterworfene Völker, Minderheiten oder politische Opposition. Und denen war schon historisch schon sehr viel früher als der heutigen, war der Zugang zu bestimmten ganzen Berufszweigen oft versperrt. Und das war niemals eine Willkür, sondern ganz im Gegenteil, es waren halt gezielte Maßnahmen, die Kontrolle und Hoheit über gesellschaftliche Vorgänge zu sichern versucht hat. Und das traf dann oft so zum Beispiel Produktion von wichtigen Handelsgütern oder Zugang zu Wissen und den damit verbundenen Tätigkeiten. Und mit dem Beginn der Industrialisierung dessen, was wir heute Deutschland nennen, hat es dann aber angefangen, sich so in Gesetzen niederzuschlagen. Und das hat angefangen direkt nach der Französischen Revolution, in den Karlsbader Beschlüssen 1819, da gab es das erste Mal so einen Gesetzestext, wo, und ich zitiere hier, Maßregeln wieder die Gebrechen der Universitäten, Gymnasien und Schulen und wieder die dabei angestellten Lehrer festgeschrieben worden sind.
Kannst du das kurz übersetzen, was heißt das?
Ja, also damit wurde quasi als Reaktion auf die Französische Revolution wurde versucht, die Universitäten als Ort der Diskussion, als Ort der Herausforderung des Status quo, als Ort der wissenschaftlichen Aufarbeitung dessen, was in der Gesellschaft auch passiert, quasi zu maßregeln und in einen Kanal zu leiten, der den Herrschenden quasi nicht zu widerspricht. Also genau.
Das sehen wir jetzt auch gerade wieder, ne? Kommen wir vielleicht noch später zu, weil es gibt ja auch so, Vergleiche oder Kontinuitäten mit anderen Personengruppen, die eben, oder ne, mit anderen marginalisierten Personengruppen, die auch gerade eben von Berufsverboten bedroht sind oder ganz konkret, wo das ausgesprochen wurde, aber genau, dass wir einmal weiter auf dieser historischen Ebene kommen, damit wir verstehen, okay, woher kommt das überhaupt?
Genau, und also ich finde es schon, also auch für die Bewusstseinsschaffung wichtig, dass wir verstehen, dass das nicht irgendwas ist, was irgendwie willkürlich und auch nicht irgendwie erst was Neues ist, sondern es ist halt eine Kontinuität. Und zwar nicht nur eine Kontinuität irgendwie von in der BRD, sondern auch weit darüber hinaus. Also nach 1819 kam ja dann nochmal der Versuch der Revolution 1848 und 1849 gab es dann zum Beispiel in Preußen eine Notverordnung gegen unzuverlässige Elemente, was quasi aufgebaut hat auf den Karlsbader Beschlüssen. Und diese Gesetze haben dann ihren schärfsten Ausdruck später in den Sozialistengesetzen von 1878 gefunden und natürlich in den Berufsverboten von 1933. Und sowohl in der BRD als auch in der DDR ist diese Tradition auf die eine oder andere Art und Weise aufrechterhalten worden. Und da sind wir jetzt dann quasi bei der Phase, die du mit den radikalen Erlassen angesprochen hast.
Die neuere Geschichte.
Die neuere Geschichte, also. Genau. Dass wir an der Stelle vor allem in der Auseinandersetzung zwischen den Blöcken, also Ost-West, so eine Form der defensiven Taktik hatten, um Menschen, die aus der arbeiteren Klasse kamen, Menschen, die eine linke oder eine sozialistische Perspektive hatten auf die Gesellschaft, versucht haben, auch unter dem Eindruck der Studentenproteste 1968, die ja nicht nur in Deutschland stattgefunden haben, sondern europaweit und auch in anderen Teilen der Welt, die dazu geführt haben, dass sich nationale Befreiungsbewegungen entwickelt haben und so weiter, dass man da in der Form von einer defensiven Taktik versucht hat, das einzuschränken, damit sich dass sich der real existierende Sozialismus nicht ausbreiten kann. Ne? Mhm. Und da ist genau das passiert, was du gerade beschrieben hast. Da sind auch bis heute, gibt es noch Menschen, die davon quasi betroffen sind, die eben damals ihre Jobs nicht ausfüllen konnten. Das waren nicht einfach irgendwie nur vereinzelte Felder, sondern das waren Postboten, das waren Lehrerinnen, das waren Kolleginnen, die bei der Deutschen Bahn gearbeitet haben und so weiter und so fort. Also es war ein breiter Angriff auf die Zivilgesellschaft. Und das hat natürlich zum einen dafür sorgen sollen, dass Leute eingeschüchtert sind, dass sich Leute nicht organisieren, weil es sehr oft vor allem Kollegen getroffen haben, die sich entweder zum Beispiel in der DKP organisiert haben.
Oder im VVN.
Oder im VVN, ja, sehr, ja, sehr richtig. Oder in marxistischen Studierendenkreisen und so weiter und so fort. Und ja, das wirkt bis heute nach. Bei einigen von den Kolleginnen, die damals betroffen waren, die haben heute immer noch eine beschissene Rente, haben keine Entschädigung bekommen, obwohl irgendwie große Entschuldigungsschreiben aufgesetzt worden sind und ja, wir haben Fehler gemacht und ja. Und ja, und jetzt sind wir aber heute. Also jetzt sind wir an dem Punkt, wo quasi das erste Mal seit ungefähr 30 Jahren eine gewisse Häufung von solchen Maßnahmen, von solchen Repressionen wieder auf die Tagesordnung tritt.
Seit wann nimmst du diese Häufung wahr oder ihr sozusagen, die ihr davon betroffen seid? Wir kommen dann noch später oder jetzt gleich wahrscheinlich sogar auf die Ebene zusammen. Wer ist gerade betroffen? Was für Fälle gibt's? Wie schätzt du das ein und so weiter? Aber seit wann würdest du sagen, wann setzt dieses heute an ungefähr?
Also es gibt zwar zwischen 1990 und heute so vereinzelte Fälle, wo Kollegen vor ähnlichen Problemen standen, sich aber wehren konnte, aber dass tatsächlich gerichtlich und auch und dann auch institutionell solche Berufsverbote ausgesprochen worden sind, ist eigentlich so seit 2-3 Jahren.
Also Kerem Schamberger auch aus München sozusagen, der ist noch dann einer dieser sozusagen loseren Fälle, ne? Loser auftretenden Fälle von 1990 bis.
Ja, es gab, genau. Es gab Versuche in Bayern, also auch um Kerem herum, da fällt mir Leon und Benedikt ein, das auch dort durchzusetzen, aber das war sehr an der. Wie soll ich sagen, es ist nicht sehr nach außen getreten. So. Es hat nicht zu weiteren Berufsverboten geführt. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist schon sehr konkret und direkt. Und in der Phase von Kerem zum Beispiel hatten wir eine andere gesellschaftliche Situation.
15 war das, ne?
Das war 2015, ja. Genau. Und er hat ja dann letzten Endes auch die Möglichkeit gehabt, seinen Doktor zu machen. Also sein drohendes Berufsverbot konnte abgewehrt werden. Das war bei mir schon nicht mehr der Fall. Also ich bezeichne meinen Fall als den ersten Fall von Berufsverbot seit der Rücknahme der radikalen Erlasse. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir einen Fall in Hessen von Luca Schäfer, der ein Ausbildungsverbot als Lehrer bekommen hat. Und der neueste Fall ist in München sehr prominent mit Lisa Pöttinger, die auch ein Ausbildungsverbot bekommen hat. Und seit September haben wir einen weiteren Fall in Augsburg. Gabriel, der als Student seinen Minijob-Vertrag gekündigt bekommen hat, weil er in der Linksjugend aktiv ist oder war.
Sein Vertrag an der Uni als geringfügig Beschäftigter.
Genau, ja. Und diese vier Fälle sind aber eingebettet in eine generelle Bewegung, die ich wahrnehme, die eben nicht nur mit so Berufsverboten an Universitäten zusammenhängen, sondern die einmal in einer Bewegung sind mit Union Busting. Also wir haben in den letzten 2-3 Jahren, ich habe das mal gesammelt, ungefähr so 30 offene Fälle oder öffentliche Fälle, wo Kolleginnen, die aktiv als Betriebsräte sind oder aktive Gewerkschaftsmitglieder sind, gekündigt werden aufgrund ihrer Aktivität. Das ist auch etwas, was zugenommen hat. Und dann haben wir natürlich seit Oktober 23 auch eine vermehrte Repression in dieser Art und Weise gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die entweder palästinensischer Herkunft sind oder sich pro-palästinensisch positionieren. Und das zähle ich da auch mit rein. Also da haben wir vor allem mit Ahmad Ottmann in Duisburg einen sehr krassen Fall, der auch zu dieser Häufung mit dazugehört, meiner Meinung nach.
Was ist für dich das Verbindende davon, dass der Staat, was ist die Funktion davon, dass der Staat sozusagen Menschen erkennt, die vor allen Dingen sozusagen eher aus linken Teilen der Bevölkerung kommen, die sie fernhalten wollen oder Wie deutest du das?
Also grundsätzlich oder übergeordnet würde ich sagen, hat es den Grund, dass eingeschüchtert werden soll, dass die Hoheit über soziale Prozesse behalten werden soll oder verteidigt werden soll. Und dass, wenn es darum geht, Diskussionen zu führen über notwendige gesellschaftliche Veränderungen, dass man die so einschränkt, so weit wie möglich. Das erstmal so als groben Mantel dafür. Und das gilt für die historischen Berufsverbote während des radikalen Erlasses und das gilt für heute. Ich denke aber, dass wir einen qualitativen Unterschied quasi herausarbeiten müssen, damit wir verstehen, warum das gerade passiert, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, war meiner Meinung nach die für Berufsverbote in den 70er und 80er Jahren vor allem eine defensive Taktik. Heute würde ich sagen, dass die Berufsverbote vor allem eine offensive Taktik sind, weil wir an einem Punkt stehen, in der die wirtschaftlichen Verhältnisse sich gerade radikal verändern. Und diese wirtschaftlichen Veränderungen, die wir gerade erleben, benötigen ein gewisses soziales Gefüge beziehungsweise gewisse soziale Verhältnisse, damit das durchgesetzt werden kann. Und jeglicher Widerspruch gegen diese Durchsetzung muss quasi im Keim erstickt werden, weil die gesellschaftliche Lage mittlerweile explosiver wird und mehr am Köcheln ist oder wie man das immer beschreiben möchte und jeglichen Glimmer, der dazu führen könnte, dass es zu Explosionen an irgendeinem Punkt kommt, der soll halt ausgetreten werden. Das heißt also, dass
Hat das für dich auch mit so neoliberalem Unibetrieb und so zu tun? Also dass die Uni immer weniger, du hast es historisch schon erklärt, dass es eigentlich schon ein Prozess der 150 oder schon viel längere Zeit geht, aber dass die Uni immer mehr, auch in den letzten Jahrzehnten, keine Ahnung, wahrscheinlich seit 70er, Anfang 80er oder so, sich so wirtschaftliche Prozesse radikalisiert haben, die Umverteilung sich radikalisiert hat, die Arbeitnehmerinnenrechte sukzessive umkämpft und abgebaut werden, dass sozusagen ein Unibetrieb, der eigentlich eine 1:1 Rampe in die Wirtschaft sein soll und weniger ein Ort sein soll, wo man als Mensch ausgebildet wird, dass das was damit zu tun hat, weil man könnte ja jetzt sagen, ja gut, und sozusagen keine Abrede von euren Kämpfen, aber die größere Bewegung der letzten 50 Jahre waren die 68er und da hat es nicht eine durch neoliberalisierte Uni gebraucht, die damals noch nicht so weit war. Ne? Also wie siehst du da den Wandel? Damals und vielleicht auch nochmal dann hier als Erklärung gefragt, wie meinst du das damals mit Abwehrkämpfen und so ähnlich hast du es genannt, ne? Oder vielleicht damals mit Abwehrkämpfen und heute hast du das ja schon erklärt, ne? Wofür du das siehst, aber vielleicht kannst du da nochmal diese Erklärung nachliefern.
Also du hast vollkommen recht, wir können natürlich diese Form des Angriffes nicht losgelöst sehen von der Entwicklung an den Universitäten in den letzten 30 Jahren. Also die Frage der ökonomischen Hochschule oder der Hochschule als Betrieb für die Wirtschaft, als Lieferant für Innovation, die unternehmerische Hochschule, ist natürlich mit der Bologna-Reform Anfang der 2000er losgetreten worden. Aber die war ja auch nur möglich, weil schon vorher quasi der Kampf an den Universitäten Stück für Stück aus unserer Perspektive verloren gegangen ist.
Unter anderem durch
den radikalen Erlass. Richtig, also, richtig. Ja. Und die Bologna-Reform ist quasi nur ein weiterer Schritt gewesen, der jetzt in den letzten 20 Jahren seine Vollendung gefunden hat, auf eine gewisse Art und Weise. Und mit der kompletten Prekarisierung weiten Teilen der Angestellten an den Universitäten einhergegangen ist. Und diese Prekarisierung an den Universitäten ist ja nicht nur an den Universitäten vorangeschritten, sondern generell in der Gesellschaft. Und da versucht man natürlich diesen Unmut, der dort entsteht, dadurch auf jegliche Weise zu unterdrücken. So, und wir haben ja nicht nur dann durch diese Berufsverbote eine Einschüchterung der Kolleginnen, sondern es wird ja auch konkret verhindert, dass sich zum Beispiel Kolleginnen dann gewerkschaftlich organisieren. Also indem solche Kolleginnen, die sich öffentlich äußern, entweder bloßgestellt werden oder aus dem Unibetrieb getrieben werden oder eben durch die Befristungstaktik keinen weiteren Lehrauftrag mehr bekommen und so weiter. Und sich viele Leute dann, um ihre ökonomische Sicherheit nicht aufs Spiel zu setzen, einfach erstmal still bleiben. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach entgegen jeglichen wissenschaftlichen gegen jegliche wissenschaftliche Idee. Also eine Wissenschaft, die in erster Linie darauf schauen muss, wie sie ökonomisch funktioniert und ob sie vom Staat geduldet wird, ist meiner Meinung nach keine Wissenschaft mehr.
Du hast auf einer Veranstaltung neulich in Berlin sowas Ähnliches wie gesagt, wie Albert Einstein hätte heutzutage, warst du das? Ja, ne?
Ja.
Ich glaube schon, genau. Albert Einstein hätte heutzutage Berufsverbot, weil er für Socialist geschrieben hat und Antizionist war oder so.
Richtig,
ne?
Ja,
genau.
Ja,
ja, es ist ein ganz interessantes Bild einfach.
Ja, so, ist eine Realität. Ja. Also interessanterweise wurde mir in der Auseinandersetzung mit der TU München wurde mir vorgeworfen, dass ich eine Kontinuität zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik, Dritten Reich und BRD sehe. Aber Albert Einstein konnte im Dritten Reich nicht an den Universitäten in Deutschland arbeiten und er könnte es auch heute nicht, weil er Sozialist war und Antizionist. Also es ist eine sehr reelle Situation. Also die Frage, da stellt sich die Frage auch der Wissenschaftsfreiheit, die ich an anderen Stelle schon auch diskutiert habe. In dieser Situation befinden wir uns gerade an den Hochschulen, ja.
Und das heißt, die Politik hat die Unis in den letzten Jahrzehnten, du sagst seit Bologna, ne, so passgenau für ihre Bedürfnisse oder für wirtschaftliche Bedürfnisse klar gemacht, die sozusagen störenden Elemente entweder ne, durch so Selbst-Silencing, dass dann Leute aufgrund von einer bedrohten ökonomischen Lage dann einfach die Fresse halten oder dass sie halt gecancelt oder halt mit einem Berufsverbot belegt werden, so klar gemacht, dass wir jetzt, ne, vielleicht können wir sozusagen auch die Welle der Berufsverbote, ich würde mich interessieren, ob du da mitgehst, nicht trennen von einem autoritären Umbau unserer Gesellschaft. Ne, so.
Also die Radikalisierung hängt halt meiner Meinung nach mit der allgemeinen Bewegung zusammen, die wir gerade erleben. Also wir haben vor einiger Zeit jetzt einen Streit im Weißen Haus miterlebt zwischen Trump und Zelensky, so wann war das, vor ein paar Tagen. Und wir erleben eine Mobilisierung zu Krieg, wir erleben eine Aufrüstung im Inneren wie im Äußeren, wir erleben einen radikalen Umbau des Herzstücks der deutschen Industrie, der Automobilindustrie. Das ist alles nicht losgelöst davon zu betrachten. Und die Radikalisierung liegt in erster Linie da. Also das ist der Punkt, den ich versuche zu machen in den Diskussionen, die wir gerade haben, zu den Berufsverboten, dass wir eigentlich uns, weil die Berufsverbote sind nur eine oberflächliche Erscheinung. So, es ist, wir müssen anfangen zu verstehen, was die unterschwelligen Bewegungen davon sind. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, in einer Situation in Deutschland, in der die deutsche Wirtschaft und damit das deutsche Kapital in einer Notwendigkeit getrieben werden, gerade so krasse Umbrüche zu organisieren, gesellschaftlich und ökonomisch, dass sie bei jeglichem Widerspruch, der sie davon abhält, das zu tun, halt so reagieren müssen, wie sie gerade reagieren. Also nicht, weil ich will sie jetzt nicht freisprechen von ihrer Schuld oder von ihrer Aggressivität und von ihrer Gewalt, sondern es geht darum zu verstehen, was sie antreibt. Und an der Stelle ist das eben, glaube ich, der treibende Punkt. Also wir erleben gerade mit der Umstellung von Verbrennermotoren auf Elektromotoren, von mehr Robotik in den Fabriken, von mehr KI in den Fabriken und so weiter. Halt
Produktionsgesellschaft auf Dienstleistungsgesellschaft.
Ja, also wir haben eigentlich eine historische Situation, die man vergleichen kann, meiner Meinung nach, mit der Entwicklung hin von der Dampfmaschine zum Verbrennungsmotor im 19. Jahrhundert, wo wir eine wirklich radikale Veränderung in der Produktion haben. Und diese radikale Veränderung der Produktion kann nicht einhergehen ohne massive Veränderungen der gesellschaftlichen Situation. Und das wurde in den letzten Jahren wurde das so stückchenweise betrieben. Es wurden immer wieder mal so Innovationen eingebaut, es wurden versucht, soziale Gesetzgebung abzubauen, so Stück für Stück. Aber jetzt haben wir halt einen geballten Angriff vor uns. Und die Berufsverbote sind eben ein Teil davon. Und das ist auch, was ich, glaube ich, wichtig finde, dass wir es verstehen, dass die Berufsverbote, die sind zwar ein besonderes Merkmal, aber sie sind eben ein Teil einer gesamten Bewegung. Und das darf man nicht zu sehr voneinander trennen. Und das ist wichtig, weil wir, weil diese Trennung, die wir haben von den Angriffen in Form von Berufsverboten oder Union Busting, führt dazu, dass wir eben die verschiedenen Sektoren, in denen diese Angriffe stattfinden, auch zu sehr individualisieren und getrennt voneinander betrachten und eben nicht zusammenführen. Also das dürfen wir nicht machen. Das
weil man dann die große Bewegung, die Funktion und den Vorsatz sozusagen unterschlägt. Ne?
Das ist so das eine. Ja. Und das andere ist, dass Berufsverbote vor allem dort ansetzen, wo wir hoch ausgebildete Kräfte haben. Da greift die Repression, die wir als Berufsverbot betrachten, am ehesten. Also man kann natürlich auch argumentieren, dass wenn man aus einem Betrieb gefeuert wird, weil man gewerkschaftlich aktiv war und das halt in einem bestimmten Sektor stattgefunden hat, wie zum Beispiel bei Nelly Birks, jetzt eine Münchner Kollegin vom Flughafen München, die im Handel angestellt war, die wurde als aktive Gewerkschafterin gekündigt und sie hat das halt öffentlich gemacht, hat sich dagegen öffentlich gewehrt. Und sie geht davon aus, dass sie in diesem Bereich nichts mehr finden wird. Also man kann da auch von einem Berufsverbot sprechen. Aber die Kündigung war eben eine andere Form gewesen, als das jetzt, was bei mir stattgefunden hat. Und das, was bei mir stattgefunden hat, trifft halt in erster Linie Kolleginnen und Kollegen, die einen universitären Abschluss haben und die zum Beispiel wie Amat als Informatiker arbeiten, die halt in kritischer Infrastruktur eingesetzt werden könnten. Und das heißt aber nicht, dass zum Beispiel diese Form der Repression von Union Busting eine weniger schlimme ist, sondern es ist nur eine andere. Aber dass wir die zusammendenken müssen, hat auch den Grund meiner Meinung nach, weil wir sonst diesen gemeinsamen Kampf gar nicht führen können, weil wir können zum Beispiel an den Universitäten, wo Berufsverbote am ehesten passieren, können wir nicht in den Kampf führen, ohne dass wir mit den Kollegen in den Betrieben über deren Repression sprechen und da eine Verbindung ziehen, dass das halt alles an der größeren Bewegung dranhängt. So, ja.
Lass uns nochmal kurz über sozusagen erstmal eigene Organisierung reden und dann darüber, ob ihr Ansätze habt oder Versuche macht oder auch wie du das erlebst, diese größere Organisierung irgendwie zu haben über die einzelnen Gewerke oder Teilbereiche der Gesellschaft, wo du dieses Phänomen beobachtest. Wir haben, ne, du hast gerade schon du hast die Namen von KollegInnen, die eben auch von Berufsverboten bedroht oder einfach schlicht betroffen sind, erwähnt. Es gibt dann Kampagnen auch dagegen, lasst Luca lehren, lasst Lisa lehren, jetzt neu zu Lisa Pöttinger in München. Ihr seid miteinander vernetzt, das weiß ich, glaube ich, aber vielleicht kannst du dazu mal was sagen. Also wie sieht es aus? Hast du am Anfang alleine den Kampf für dich geführt, hast du das gedacht oder wurdest du von Anfang an unterstützt? Und was baut ihr euch da auf? Und wie sieht das aus in der Realität?
Ja, also angefangen hat das natürlich erstmal alleine, aber ich war ja schon vorher politisch bewusst und aktiv und habe mir gedacht, ich muss halt Kolleginnen finden und Strukturen finden, die mich unterstützen können. Und mein erster Schritt war noch vor dem Verdi-Rechtsschutz zum Beispiel konkret auf die Betriebsgruppe an der TU zuzugehen und mit ihnen zu sprechen und zu fragen, ob sie mich in diesem Kampf unterstützen könnten.
Was ist eine Betriebsgruppe?
Eine Betriebsgruppe ist ein Zusammenschluss von gewerkschaftlich organisierten Kolleginnen in einem Betrieb. So, und an der TU München gibt es eine Verdi-Betriebsgruppe und die war von Anfang an sehr solidarisch, hat in ihrer Betriebszeitung mehrere Artikel geschrieben zu dieser Situation, wofür sie auch angegriffen worden sind von der Personalabteilung und was auch im Austausch zwischen Gericht, Angeklagtenseite und mir quasi Ausdruck gefunden hat. Also mir wurde vorgeworfen, ich hätte die Angestellten der TU München verführt und aufgewiegelt gegen den Arbeitgeber. Und dabei haben die halt selber schon sich dafür entschieden, das zu tun. Aber egal. Also das war so der erste Schritt. Und dann eben über solidarische Gewerkschaftsmitglieder, aber auch politische Organisationen, die Erfahrungen mit Berufsverboten hatten, habe ich dann relativ schnell Anschluss an die historischen Berufsverbotler bekommen. Also da vor allem über berufsverbote.de, da war meine erste einer der ersten Kontakte hin, wo wir dann relativ schnell auch mit eben den Kolleginnen aus den historischen Berufsverboten zusammengekommen sind. Und aber meine zentrale Anlaufstelle waren erstmal die Gewerkschaften. Also der Verdi-Bezirk München hat mich von Anfang an unterstützt. Die haben eine Veranstaltung organisiert, haben mir eine Öffentlichkeit in der Verdi-Publik gegeben.
Der Zeitschrift für die Mitglieder.
Richtig, ne? Genau. Die glaube ich, eine Auflage von über eine Million hat. Und habe auch Rückschriften bekommen von Kolleginnen aus dem Bundesgebiet. Und die GEW hat dann auch davon Wind bekommen, und die GEW ist ja quasi sehr bekannt dafür, dass sie sich stark gegen Berufsverbote einsetzt, und dementsprechend haben Verdi und GEW mich auf allen möglichen Ebenen unterstützt, und die ersten Anfragen auch zum Beispiel für Veranstaltungen kamen von GEW und Verdi-Kolleginnen, die in der Basis waren und davon mitbekommen haben und gesagt haben, oh, das könnte uns auch blühen, und das lass uns mal darüber diskutieren. Und ich habe darüber dann eben zum Beispiel zu Luca konkret Kontakt bekommen, und wir haben gemeinsam Veranstaltungen durchgeführt und haben dann gesagt, hey, dann, wenn wir schon zur selben Zeit dasselbe Schicksal erleiden, dann sollten wir da auch gemeinsam dagegen vorgehen. Und dann haben wir, also erst Luca und ich und dann darüber hinaus später dann Amad und Lisa und jetzt Gabriel und dann auch eine Kollegin aus Berlin, Ines, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns erstmal zumindest vernetzen, und dass diese Vernetzung besteht. Mhm. Und diese Vernetzung funktioniert auch eben im Kontext der gewerkschaftlichen Vernetzung und im Kontext der Vernetzung zu den Kolleginnen aus den 70er und 80er Jahren, die uns da wahnsinnig leidenschaftlich unterstützen. Genau.
Habt ihr sozusagen eine Strategie entwickelt oder so? Seid ihr sozusagen ein loser Verbund aus gleichzeitig Betroffenen und aber auch aktiven und politisch kämpfenden Leuten? Habt ihr eine Strategie oder so? Also wie ihr, ne, also eine Art Kampagne oder so, wie ihr da rauskommt oder wie ihr was ist sozusagen euer Programm über Aufklärung hinaus?
Also eine Strategie zu haben, das wäre sehr weit gegriffen. Ja. Also, nein, wir haben noch keine Strategie. Wir sind erstmal vernetzt miteinander und wir tauschen uns aus und wir versuchen uns gegenseitig bei Veranstaltungen zu unterstützen und schicken uns Texte und schauen, dass wir eine Öffentlichkeit herstellen, und wir versuchen, wie ich eben jetzt auch gerade, die Namen zu nennen, damit Leute wissen, um wen es sich da handelt und was deren Geschichte ist, damit wir überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es solche Sachen gibt. Mhm. Darüber hinaus aber haben wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strategie entwickelt, nein.
Ich würde halt denken, vielleicht irgendwo schon, nicht vielleicht ihr, aber dann irgendwie schon die Analyse zu sagen, okay, das betrifft jetzt nicht irgendwie ein paar Peoples irgendwie, die an Universitäten eine halbe Stelle wissenschaftliche Mitarbeit haben oder so, sondern eben, ne, dass man diese übergeordneten Dimensionen sieht, ne, dass Leute in verschiedenen Gewerken, aus verschiedenen Kontexten, aus verschiedenen Kämpfen irgendwie beteiligt sind. Das wäre für mich schon eine Strategie. Erstmal die Analyse zu stellen, dass man damit nicht allein ist und dass es nicht sozusagen ein Problem Hochschule ist oder so, sondern dass es ein gesellschaftliches Problem ist, dass man die Funktion benennt und vielleicht auch die Gemeinsamkeiten betont oder so. Ne? Also da das wäre für mich schon, also vielleicht nehme ich da auf, das gehe jetzt gerne an oder so, aber das wäre für mich schon eine Strategie, ne? Also Kämpfe zu vernetzen oder so. Ne?
Also, ja, also in dem Sinne, dann hätten wir eine
Strategie. Dann habt ihr eine Strategie.
Aber ja, also was...
Ihr habt jetzt nicht den 5-Punkte-Plan,
nein,
wie ihr die Uni umschafft in Orte, wo man die kritikfähig sind sozusagen.
Nein. Nee,
ist klar, wie soll das auch gehen?
Nee, was wir versuchen natürlich ist, dass wir in den Diskussionen, die wir hier zu denen wir eingeladen sind, eben nicht nur Betroffenheit darzustellen, sondern wir versuchen das Ganze natürlich einzuordnen. So, warum passiert das gerade? Das, was wir jetzt gerade auch versuchen zu machen in dem Gespräch, ob das uns dann gelingt, weiß ich nicht, aber ich hoffe es, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben nicht losgelöst von anderen Entwicklungen ist, dass es verschiedene Formen dieser Repression gibt, dass davon alle möglichen Leute betroffen sind und dass das eben, wie wir auch schon gesagt haben, dass es nicht nur diese einzelnen Leute betrifft, die davon betroffen sind, sondern dass damit eigentlich eben durch die Einschüchterung und durch das Ruhigstellen anderer eben eine breite Masse grundsätzlich betroffen ist dadurch und dass sich dadurch es erschweren soll, quasi sich dagegen zu wehren oder auch sich zu organisieren in diesem Sinne. Und ich glaube, an der Stelle könnte man zum Beispiel auch darüber diskutieren, was das bedeutet, diese Berufsverbote als Praxis des Staates quasi zu haben, generell überhaupt. Ne? Weil wir haben ja jetzt gerade auch eine Entwicklung, wo verschiedene Bundesländer versuchen, diese Form der radikalen Erlasse auf eine andere Form wieder einzuführen. Wir haben zum Beispiel in Schleswig-Holstein und Hamburg ja. Sehr aktuell gerade der Fall, den Versuch, der sogar von SPD und Grüne, was heißt sogar, mittlerweile haben wir das vielleicht nicht mehr, braucht man das nicht mehr vorne wegzusagen.
Vor allem
sogar,
nicht in Hamburg.
dass dort die Regierungen eben versuchen, Regelanfragen wieder einzuführen.
Was ist das?
Eine Regelanfrage bedeutet, dass eigentlich, egal wer sich im öffentlichen Dienst dann bewirbt, einfach grundsätzlich
eine Abfrage beim
Verfassungsschutz auslöst, um dann zu entscheiden, ob man diese Person in den öffentlichen Dienst lassen darf oder nicht. Und das erzeugt natürlich ein weiteres Klima der Angst. Und die Frage ist halt, inwieweit solche Berufsverbote tatsächlich wirksam sind dafür, wofür sie eingesetzt werden sollen, laut der öffentlichen Sprachregelung.
Kannst du das erklären?
Uns wird ja versucht zu vermitteln, dass die Berufsverbote dafür da sind oder solche Maßnahmen dafür da sind, um extremistische Elemente aus den Universitäten, aus den Schulen, aus dem öffentlichen Dienst herauszuhalten. Und mit extremistisch meinen sie eine ganze Palette. Also das ist entweder islamistisch oder rechtsextrem und dann eben auch linksextrem. Ne? Also da schließt sich dann das Hufeisen wieder. Und die Frage ist, ob man das tatsächlich so nachweisen kann, dass das hilft. Und wenn wir uns das historisch anschauen, dann ist die Antwort ganz klar nein. Also das ist offenbar nicht möglich, weil wir haben nicht nur, dass diese ganzen Berufsverbote zu 90% Linke getroffen hat in den letzten Jahrzehnten, sondern wir haben an allen möglichen Institutionen und Schulen und Behörden offen rechtsextreme Professorinnen, Professoren, Dozierende. Also es funktioniert mitnichten in diese Richtung, die sie uns versuchen zu erzählen. Und da stellt sich für mich schon mal die Frage der Legitimität dieses staatlichen Repressionsmittels.
Ich glaube, an dieser Stelle ist es, glaube ich, sehr gut, über eine Mythe zu reden oder vielleicht auch nicht, aber ich habe das ein bisschen im Verdacht, dass es eine ist. Du hast es gerade eigentlich schon quasi dekonstruiert, wenn du sagst, historisch wenden sich diese Berufsverbote zu 90% gegen Linke, dann weiß man schon, ne, wen der Staat adressiert. Ne? So, aber dass man einmal nochmal, also ich glaube, dass wenn wir die Analyse stellen, die AfD wird immer stärker, irgendwann werden sie möglicherweise auf Länderebene vielleicht in Regierungsbeteiligung kommen. Rein theoretisch haben sie eh auch total Bock, irgendwann deutschlandweit eine Führungsverantwortung irgendwie zu übernehmen und so weiter. Dann ist die Frage, vielleicht ein bisschen Wohlfall, aber vielleicht doch nicht ganz unberechtigt, für welche Gesellschaft braucht es oder für welche Zeit braucht es welche Rechte? Ne? Ich finde, man kann da hervorragend gegen anargumentieren, aber das ist jetzt natürlich nicht meine Rolle. Ne? Also wie denkst du über diese Bewegung nach, die man in zwei Seiten drehen kann?
Ja, also was uns da ja erzählt werden soll, ist, dass staatlicher Antifaschismus funktioniert und dass wir uns auf den staatlichen Antifaschismus verlassen sollen.
Du hast da vorsichtige Zweifel, meinst du?
Ja, also das ist nicht, warum sollte der Staat sich vor sich selbst schützen wollen? Also der Bürgerliche, das ist einfach Humbug. Das versucht, unsere Sicht zu vernebeln. Also wir können uns nicht, in einer antifaschistischen Tradition können wir uns nicht auf den bürgerlichen Staat verlassen. Der bürgerliche Staat hat überhaupt keine Probleme gehabt, den Faschismus zu tragen.
Ist ja Bejarano auch so ähnlich gesagt. Ne? Ja. Wer Antifaschismus macht, kann sich auf den Staat nicht verlassen.
Ja, so. Ja. Und also das halte ich für eine große Lüge und eben auch den Versuch, jegliche Selbstorganisierung gegen den Faschismus entweder die Legitimität abzusprechen oder eben auch zu sagen, ihr braucht euch gar nicht selbst zu organisieren, wir kümmern uns schon.
Zu verstaatlichen, in Anführungszeichen.
Ja, ne? Genau. Und das ist also das ist ein Angriff in zweierlei Richtung. Einmal ist es der, also verhindert es tatsächlich, dass Kolleginnen, die eine antifaschistische Selbstorganisierung im Sinne haben, überhaupt in Positionen kommen, wo sie so eine Selbstorganisierung organisieren können. Und zum anderen wird eben auch gesagt, dass es nicht notwendig ist, sich gegen den Faschismus selbst zu organisieren. Also es ist ja nicht nur so, dass die Berufsverbote durchgesetzt werden, sondern gleichzeitig wird eben auch versucht, gewerkschaftliche Organisierung oder auch politische Organisierung von Studierenden an den Hochschulen zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Hochschulen, über die Hochschulen sprechen, zu verhindern. Also in Bayern haben wir ja keine verfasste Studierendenschaft. Wir haben in Bayern seit den 70er Jahren das geflügelte Wort, dass der linke Sumpf an den Universitäten trockengelegt werden muss und trocken bleiben muss, weil eben von dort historisch auch schon gesehen, gerade in den wissensproduzierenden Sektoren unserer Gesellschaft, ob das jetzt die Priesterkasten der Antike waren oder die Mönche oder die Laienprediger im Mittelalter und später dann eben die Studierendenbewegung zur Zeit der Industrialisierung und heute. Das sind halt herausfordernde Strukturen, also herausfordernd im Sinne der Herrschenden. Und die gilt es eben so runterzuhalten wie möglich. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Taktik der Berufsverbote. Also sie sagen uns einerseits, verlasst euch auf den Staat, auf den wir uns nicht verlassen können, und sagen uns gleichzeitig, ihr braucht euch nicht selbst zu organisieren und zerstören auch jegliche Form der Selbstorganisierung in den Betrieben und an den Hochschulen. Und das ist natürlich ein Cocktail, der uns lähmt letzten Endes. Und deswegen sind wir eben nicht still an dieser Stelle. Also das ist auch mit einer des Antriebs, den wir als heute Betroffene an der Stelle
und Kämpfende
quasi mit nach vorne tragen wollen. Lasst euch nicht Sand in die Augen streuen. Das ist ein gefährlicher Angriff, den wir uns nicht einfach unwidersprochen beugen dürfen, sondern wir müssen dagegen ankämpfen, weil wenn sie das jetzt durchkriegen, werden sie noch frecher werden in Zukunft und dann werden noch ganz andere Themen ausreichen, um uns aus den Betrieben zu bringen, um uns auf die Straße in die Arbeitslosigkeit zu führen, um uns ökonomische Grundlagen zu nehmen, die wir nur kriegen können, indem wir quasi arbeiten.
Ich denke, da ist es auch nochmal wichtig, sozusagen auf diese Funktion zu schielen, das dann so zu markieren. Ne? Also was wir bei der Ampel gesehen haben, dass Programm der AfD veräußert werden kann über Parteien, die von sich formal abgrenzen von der AfD, aber eben nicht von der Politik oder dann von dem Wort Remigration, aber nicht von der Praxis Remigration. Und das ist so, das erlebe ich sozusagen als reelle Gefahr, eine Gefahr sozusagen der Kommunikation. Das wahre Vorhaben, das sehen wir überall, das ist auch kein neuer Trick oder so, das wahre Vorhaben halt so mega gut sich verschleiern lassen. Ne? Also indem man heutzutage sagt, wir müssen davor, ne, wenn wir die Analyse stellen, dass rechte Kräfte stärker werden, dann müssen wir den Staat und so weiter und unsere BürgerInnen davor schützen, dass rechte Leute in den Staatsdienst kommen, wo erstmal, wenn man nicht lange darüber nachdenkt und sich damit noch nicht beschäftigt hat, wird es erstmal wie ein okayer oder sinnvoller Take klingt, dass das eine Chiffre auch sein kann oder vielleicht sogar ist, um sozusagen Leute an sich abzuwehren, die irgendeine Art oppositionelle Meinung haben. Ne? So. Und dann, man kann das auf verschiedene Felder übersetzen. Ne? Also unter dem Banner feministischer Raumpolitik oder so können dann nicht, dass Städte nicht ein Problem haben mit einem sexistischen Blick oder mit einer Architektur, die männlich geprägt ist und die Flinters benachteiligt. Ne? Das ist nicht der Punkt. Aber dass unter dem Banner feministischer Stadtpolitik auf einmal Überwachung hochgefahren wird oder alles ausgeleuchtet wird oder halt mehr Polizisten auf die Straße kommen oder so, ne? Und dass man da irgendwie erstmal eine Übersetzungsleistung machen muss. Deswegen wollte ich auch das, was du vorhin gesagt hast, als ich dann diese Frage gestellt habe, was sind eure Strategien oder so, das wollte ich nicht kleiner reden. Also Aufklärung ist halt kann mega die Waffe sein, ne? Also ich will das auch nochmal sagen, es sollte jetzt nicht so klein, euer Aktivismus in der Sache sollte nicht so klein gerechnet werden, ne? Ich glaube, es braucht einfach da sehr viel Aufklärung und sehr viel, und das ist immer voll die Mühe, diese Übersetzungsleistung zu machen und zu sagen, okay, PolitikerInnen von Parteien, die diese Politik machen, wenn die feministische Innenpolitik sagen, dann meinen sie autoritärer Umbau. So. Das heißt nicht, dass es keine wirkliche feministische Innenpolitik und so weiter, wie auch immer die aussehen würde, aber dass es die nicht braucht. Ne? Aber es heißt auch nicht, dass ein Staat sich nicht vor rechts schützen soll. Aber wenn der Staat sagt, ich schütze mich vor rechts, um Linke sozusagen abzuwehren, dann haben wir ein Problem. Ne? So, dass man da erstmal dieses Wissen irgendwie kollektivieren muss, ne? und schaffen muss, das ist wahrscheinlich einfach ein riesiges Projekt, nehme ich an.
Ja, das trifft jetzt nicht nur uns, das ist ja generell eine Frage, die wir uns stellen müssen an der Stelle. Aber ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das, was an der Oberfläche uns gezeigt wird, halt nicht dazu ausreicht, um eine Analyse darüber zu treffen, was tatsächlich passiert. Also ich glaube, dass das ein zentraler Bestandteil unserer Aufgabe ist, dass wir eben aufzeigen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was an der Oberfläche stattfindet, oder nicht einen Unterschied, sondern dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was an der Oberfläche stattfindet und was unten stattfindet. Ein See, der das Wasser eines Sees an der Oberfläche mag eine gewisse Erscheinung für uns haben, aber das sagt nichts dazu aus, was im Untergrund stattfindet, und es zeigt auch nichts darüber aus, wie das Wasser an der Oberfläche verhält. Also das Wasser an der Oberfläche wird durch den Wind beeinflusst, und dann könnte man sagen, ja, Wasser an der Oberfläche bewegt sich nur durch Wind. Aber tatsächlich bewegt sich Wasser aufgrund von thermodynamischen Eigenschaften auch. Und das sieht man dann nicht, wenn man sich nur auf den Wind bezieht. Und tatsächlich ist der Wind dann die zu vernachlässigendere Eigenschaft des Ganzen, wenn man das dann zum Beispiel, ne? Also wir müssen anfangen, diese naturwissenschaftliche Betrachtung auch auf unsere sozialen Gegebenheiten anzuwenden. Und das müssen wir vor allem schaffen, dass wir das unter denjenigen etablieren, die tagtäglich im Untergrund, nicht an der Oberfläche sind, sondern in den Bereichen unserer Gesellschaft arbeiten, die man nicht zu sehen bekommt und die selber auch keine Sichtbarkeit schaffen können, vermeintlich. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir da haben. Aber das betrifft, wie gesagt, jetzt nicht nur uns Leute, die vermeintlich vereinzelt von Berufsverboten betroffen sind, sondern es ist eine Aufgabe der gesamten Bewegung.
Ich finde, es muss auch immer Aufgabe von Menschen sein, die sich links nennen, eben nicht zu sagen, ah ja klar, werden da irgendwelche Palästina-Aktivistinnen oder Palästina-solidarischen Menschen irgendwie gecancelt oder so. Da sind aber auch super viele von problematisch, sondern man hat immer die Aufgabe, egal wo man sozusagen links politisch steht, immer die Aufgabe zu sehen, welche Funktionen haben diese Sachen, ne? Und links sein bedeutet, die Dinge nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Ich kann meine Erschöpfung, die ich in mir spüre, nicht trennen von meiner Überarbeitung. Ich kann die Überarbeitung nicht trennen von der Notwendigkeit, als frei Arbeitender ständig performen zu müssen. Ich kann das nicht trennen von der neoliberal organisierten Welt, wo meine Honorare viel zu beschissen sind. ich kann meine psychische Gesundheit nicht von meiner Klassenlage trennen und so weiter und so fort. Warum soll man dann anfangen, in irgendwelchen Bereichen überhaupt zu trennen, ne? Und nicht random sagen, es hängt alles irgendwie miteinander zusammen, sondern man muss schon sozusagen belegen, aber das ist sozusagen absolut sinnvolle Arbeit zu sagen, ist kein Zufall, dass seit dem 7. Oktober Leute reihenweise ausgeladen werden, Berufsverbote haben, ist kein Zufall, dass Leute, die eine oppositionelle, die eine kritische, die eine antagonistische Haltung zu Fragen von Herrschaft und Unterdrückung haben, dass die mundtot gemacht werden, ganz effektiv, oder dass der Versuch da ist, die mundtot zu machen.
Ne? Ja, vollkommen richtig.
Deswegen ist eure Arbeit einfach sehr wichtig. Vielleicht als letzte Frage noch, wie können euch Leute unterstützen?
Ja, unterstützen geht auf unterschiedlichste Art und Weise. Also ob das jetzt eine Einladung ist ins Gewerkschaftshaus oder an die Universität, um über diese Thematik überhaupt zu sprechen, das ist eine Unterstützung. Artikel zu schreiben, Podcasts zu machen sich auch teilweise spenden. Also zum Beispiel Luca und Lisa sammeln auch Spenden für ihre Prozesse.
Vielleicht schaffen wir das, die darunter zu verlinken.
Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Also da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Mhm. Wir versuchen ja so weit wie möglich eine Öffentlichkeit zu schaffen, also und das Thema zu setzen. Und es ist jetzt mit Lisa einer von uns sehr gut gelungen. Also es hat ja einen wahren Sturm in den bürgerlichen Blättern da ausgelöst, der dann auch irgendwann in der sogenannten Linken angekommen ist und dann auch eben zu mehr Diskussion darüber geführt hat, und das merken wir jetzt auch, dass immer mehr Leute sich damit auseinandersetzen. Eine andere Form ist auch, diese Diskussionen in die Gewerkschaften zu tragen zum Beispiel und sich dafür einzusetzen, dass man dort dass die Solidarität mit von Berufsbetroffenen aufrechterhalten wird. Aber auch zum Beispiel konkret in meinem Fall oder auch in Lisas Fall, die in Bayern stattfinden. Wir haben halt im Tarifvertrag der Länder haben wir halt einen Paragraphen drin, der Angestellte darauf verpflichtet, sich jederzeit positiv auf die FDGO zu beziehen. In meinem das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
So, ja.
Und das ist in meinem Fall, wie sich es darstellt, halt ein Riesenproblem, weil dieser Passus in dem Tarifvertrag eben dazu genutzt wird, auch gewerkschaftsfeindliche Positionen in den Gerichten zu sprechen. Also das haben wir jetzt im Urteil von mir sehr deutlich gesehen, dass die Gerichte über diesen Passus quasi mich angreifen, das Streikrecht angreifen Meinungsfreiheit angreifen und da könnte man zum Beispiel in den Gewerkschaften anfangen zu mobilisieren, zu sagen, hey, wir müssen solche Paragraphen aus den Tarifverträgen rausstreichen, weil sie letzten Endes durch staatliche Institutionen dazu genutzt werden, die Gewerkschaften wiederum anzugreifen. Also das wäre zum Beispiel auch eine Form von Unterstützung, dass man solche Diskussionen lostritt.
Danke dir für die Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war Klassentreffen, der Podcast über Klasse, Krise und Kultur mit Olivier David in Zusammenarbeit mit dem ND. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr linken Journalismus wichtig findet, dann aktiviert die Glocke und verpasst keine neue Folge. Lasst am besten noch eine Bewertung da, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können.